Ich habe unseren Haushalt geplündert. Wir haben ein paar mehr Dosen. Aber sowas kennt ihr alles. Klar, eine Dose, man greift ins Regal, man will Mittagessen machen, hat sich vorher überlegt. Oh ja, Weinsauerkraut, mild und fein, passt super. Das kann ja jeder. Wenn ich zurückdenke an unsere Hochzeit, da ist ein lieber Mensch auf die Idee gekommen, der hat Hochzeitsgästen solche Dosen angedreht, ihnen dann dazu Blanko-Etiketten in die Hand gedrückt. Sie durften dann diese Dosen natürlich käuflich erwerben und dann konnten sie die Etiketten neu gestalten. Und das Geld, das hat dann Martina bekommen für den Falle eines Falles, denn wenn man nicht weiß, was da drin ist, ist das manchmal echt spannend. Wir haben eine Zeit des Lernens damit verbracht. Am Anfang hatten wir Vorstellungen, was es zum Mittagessen gibt. Dann macht man eine Dose auf und sagt, passt nicht. Genau, das Schütteln habe ich vergessen, genau. Naja, wurde man ja immer sensibler dafür. Irgendwann haben wir es dann gelernt, erst Dose aufmachen und dann entscheiden, was es zum Mittagessen geben könnte. Und das Geld, was Martina bekommen hatte, das war dann für den Falle eines Falles, wenn dann alles schief ging, konnte man immer noch zur Pommesbude gehen. So, also ohne Etikett ist Marchese. Ich habe noch so eine andere Dose mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das alle lesen könnt. Da steht Christ drauf und zwar 100% echt. Und das wäre jetzt ja fatal, wenn du so eine Dose aufmachst und dann ist da gar nicht das drin, was da drauf steht. Man nennt das ja nicht umsonst Etikettenschwindel. Und das ist genau das, wie sieht das aus? So, ne? Adel verpflichtet, Etikettenschwindel? Ist da möglicherweise was anderes drin? Ich kann ja prima mit so einem T-Shirt rumlaufen. Ne? Jesus Inside, toll. Aber wenn der gar nicht drin ist, dann ist da auch was völlig falsch. Etwas, was, ja, ich gebe vor, mit Jesus zu leben, ihn in meinem Leben drin zu haben. Aber es ist nur vordergründig. Das ist nur die Außenseite, die sogenannte weiße Weste. Und der ganze Rest ist auf gut Deutsch mit Verlaub gesagt Beschiss. Augenwischerei und Sonstiges. So, und damit sind wir eigentlich schon direkt bei unserem Thema für heute. Aber doch nochmal so ganz kurz zurückgeblättert. Die erste Hälfte des Briefes, den Paulus an Christen, an Gemeinden in Kleinasien geschickt hat, haben wir ja schon hinter uns geschafft. Paulus ging es darum, da sind Menschen Christen geworden. Die einen hatten einen jüdischen Hintergrund mit all dem, was das an Gesetzmäßigkeiten und Geboten beinhaltete, und die anderen aus heidenchristlichem, also aus heidnischem Hintergrund, das heißt ohne das ganze Wissen. Und die kommen jetzt zusammen. Ihr merkt, brisant diese Mischung. Und die sollen jetzt irgendwie zusammenkommen. Und dann heute ist das, glaube ich, gar nicht so viel anders. Menschen mit langer Gemeindetradition und Menschen, die vielleicht mit Gott gar nicht so viel am Hut gehabt haben. Und die kommen auch zusammen. Und jeder hat seine Vorstellung davon, wie sieht denn das aus mit diesem Christsein? Wie sieht denn das aus mit Gottesdienst? Wie sieht denn das aus mit Gemeinde? All das. Und dann soll da etwas miteinander passieren. Gemeinde. Gemeinde soll gebaut werden. Und jetzt genau das, darum geht es jetzt in dem zweiten Teil ganz praktischer Natur. Wie kriegt man eine Einheit hin? Mit so unterschiedlichen Leutchen, das soll harmonieren. Das soll nicht nur irgendwie zähneknirschend funktionieren, sondern das soll ja miteinander in Harmonie, in Einheit Gestalt gewinnen. Und dann sind wir bei dem Adel verpflichtet, die Einheit bewahren. Und ich lese uns dazu die angegebenen Verse. Einmal bitte anstoßen für mich. Okay, Paulus schreibt, ich, der ich um des Herrn Willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens, das euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Adel verpflichtet, kommt vielleicht noch gar nicht so ganz drin vor. Und doch hat es was mit diesem Etikett zu tun, weil da war die Rede von Berufung. Das heißt, es geht wirklich darum, dass etwas ja passiert ist. Und wie sieht denn das aus? Berufung zum Christen. Und wir kennen das um uns herum. Viele Menschen haben ganz klare Vorstellungen, was ein Christ darf. Und das hat sich auch im Laufe der Zeit ein Stück gewandelt. Gab es innergemeindlich, was ein Christ tut oder nicht tut. Ein Christ geht nicht ins Kino. War mal so. Ein Christ und Sportverein, unvereinbar. Oh. Na, und so könnte man viele Sachen aufzählen, was es innergemeindlich gab und nach außen hin eben halt auch, glaube ich, in ähnlicher Weise, wie ein Christ sich verhält, bis in den Straßenverkehr etc. pp. All das ist damit da. Also ein konkreter Lebensstil. Und das haben wir in anderen Bereichen durchaus auch. Wenn Leute in etwas hineinberufen werden, in eine Aufgabe, ob das in der Politik ist oder sonst wo, damit korrespondiert ein Lebensstil. Manches passt nicht. Man hat klare Vorstellungen, was da zusammengehört. Und dann eben halt bei uns Christen in gleicher Weise. Und Paulus ermahnt uns dazu, ein Leben zu führen, das dieser Berufung entspricht. Und man könnte das, was er jetzt geschrieben hat, als Ermahnung oder als Ermutigung nehmen. Aber ich bin einmal bei dem, es ist eigentlich wie eine Urkunde. Du, und da kannst du deinen Namen einsetzen, bist dazu berufen, ein Kind, Kind Gottes zu sein. Das ist deine Berufung. Als Mensch, der mit Jesus leben will, du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Ich finde das immer spannend, auf diesen vielen Blättchen, die es gibt, das neue Blatt und was weiß ich was von den Royals zu lesen. Also da war es mir unwahrscheinlich sympathisch, so mal so etwas zu skizzieren. Die Leute wissen Bescheid, wie das bei den Royals zugeht. Und dann zu sagen, ja, wie geht's denn bei uns zu? Hey, na, du bist Gottes Kind. Daniel wird sich daran erinnern, du hast eine Kerze bekommen bei der Taufe. Du bist ein Kind Gottes. Das ist eine Zusage. Du gehörst zu Gottes Familie. Du bist Sohn oder Tochter, Königssohn oder Königstochter, wenn wir das so nehmen. Ich könnte es jetzt ein bisschen vielleicht zugespitzter für dich formulieren. Du nennst dich nach Jesus Christus, bitteschön, dann leb auch genau so. Gib zu erkennen, dass du zu ihm gehörst. Ich habe das ja gesagt, beim Autofahren manchmal so, mancher hat einen Fisch hinten drauf und ab 100 klappt er dann zu. Damit dann keiner mehr sieht. Oder mein Sohn, glaube ich, der sagte, ich klebe mir sowas gar nicht erst drauf. Also, ne, aber gib zu erkennen, ich bin Christ, ja. Und dann darf man das und soll man das auch sehen. Und wie können wir uns jetzt für die Einheit, darum geht es ja hier, die Einheit bewahren, wie können wir uns dafür einsetzen? Nein, was kannst du für die Einheit der Gemeinde tun, zu der du gehörst? Was kannst du tun? Und Paulus, und das finde ich hilfreich, der hat sowas von klare Vorstellungen, wie das aussehen kann. Und zwar, er nennt es sehr deutlich. Und ich habe gelernt, so dieses Zeichen am Ende, das nennt man nicht nur Ausrufezeichen, das ist auch durchaus so etwas wie ein Brüllbalken. Das heißt, Leute, aufgepasst, das ist eine klare Aufforderung. Also sei, ich habe das hier bewusst mal für dich formuliert, wiewohl Paulus das immer im Plural hat, mache ich näher bei den anderen Punkten so, sei demütig, friedfertig und geduldig. Das lässt echt Spielraum, oder? Oder wisst ihr sofort, was gemeint ist? Das Erste ganz einfach, nimm dich nicht so wichtig. So übersetzt, halte von dem anderen mehr als von dir selber. Das macht etwas mit uns, da wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Nimm dich nicht so wichtig. Höre beim anderen hin. Versuch ihn zu verstehen. Das ist ein Gegenpol zu dem, ich muss mich und meine Meinung durchsetzen. Das ist ein Gegenpol zur Selbstsucht. Gegenpol zu Stolz. Ich weiß und ich bin stolz auf das. Ja, ich. Nein, also auch Egoismus. All das hat hier keinen Platz. Wenn wir das ernst nehmen, wenn du, dann merken wir, nicht die anderen, sondern das beginnt da. Dann haben wir eine Chance, etwas für die Einheit zu tun. Ein zweites, begegne dem anderen mit Sanftmut. Mich hat es gejuckt, das Wort Sanftmut dahin zu schreiben, weil damit können wir fast nichts mehr anfangen. Das ist so ein altes Wort irgendwie. Mit Vorsicht, mit Freundlichkeit, in einer friedlichen Gesinnung mit anderen umzugehen. All das sanft. Sanft, das passt vielleicht schon wieder eher. Und das ist Gegenpol zu Barschheit, Gegenpol zu Härte, zu Rücksichtslosigkeit, zu Ellenbogengesellschaft, zu einer verletzenden Art und Weise. Und das beginnt im Reden. Das beginnt vielleicht sogar noch eins dahinter, hier hinter meiner Stirn. Wie denke ich denn von den anderen? Wie denke ich von dir? Wie denkst du von mir? Also ganz praktisch, begegne anderen mit Sanftmut von innen nach außen und habe einen langen Atem. Man könnte das auch anders übersetzen, das finde ich fast noch schöner. Lass den Zorn weit weg von dir sein. Lass den Zorn weit weg von dir sein. Also kein HB-Männchen. Die Älteren wissen, was ich damit meine. Die Werbung gibt es ja schon gar nicht mehr. Hilf dem anderen bei Fehlern und Schwächen zurecht. All das gehört dazu. Hab einen langen Atem. Billige dem anderen es zu. Der macht Fehler, der lernt noch. Der ist noch nicht perfekt. Nicht so perfekt wie du. Oder bin ich vielleicht selber gar nicht so perfekt? Auch wieder ein Gegenpol zu Kritiksucht, zu Ungeduld, zu einem Scharren mit den Füßen und wenn ihr nicht mitmacht und wenn du nicht mitmachst, dann laufe ich schon mal los, ich zeige euch mal, wo es längs geht. All das, sei demütig, friedfertig, geduldig. Leute, eigentlich könnte ich jetzt aufhören, ne? Das reicht schon. Wenn ich sage, so Ende der Woche, könnt ihr mir mal sagen, wie viel Prozent Fortschritt ihr hier gemacht habt. Dann haben wir, glaube ich, oder hätten wir, bleiben wir beim Konjunktiv, hätte ich schon echt viel gelernt, wenn das gelingen würde. Aber Paulus, wir haben es die letzten Male gemerkt, der packt viel rein. Und das nächste ist für mich fast noch mehr. Dieses ertragt euch gegenseitig in Liebe. Und das habe ich nicht mehr mit dem Du hingekriegt. Ertrage du den anderen, nee, die anderen. Ich sage, da merken wir, es geht um alle. Und das heißt auch, haltet einander aus, in aller Unterschiedlichkeit, die wir haben. Das ist echt eine Zerreißprobe. Und zwar nicht nur irgendwo mit zusammengebissenen Zähnen, sondern das hat auch etwas damit zu tun, wirklich in Liebe. Und das heißt, wenn wir ehrlich sind, es gibt Menschen, die lügen uns. Das ist gar kein Problem. Da sagst du sofort, Mensch, wenn ich die sehe, gehe ich sofort drauf zu. Und wenn nicht Corona wäre, die würde ich umärmeln. Und dann gibt es andere, wo ich dann ganz froh bin, ist Corona, ich darf ja gar nicht, ich muss ja gar nicht, also halte ich mich doch zurück. Und die Herausforderung liegt eben gerade darin, einander nicht abzuschreiben. Keinen Bogen, um andere zu machen, andere nicht aufzugeben oder nicht zu sagen, so dieses, was mir immer durch den Kopf geht, typisch. Du kriegst so ein Etikett von mir aufgeklebt, echt, typisch Nörgler. Typisch zu spät komme, typisch sucht euch was aus. Also überall da, könnt ihr euch vorstellen, was es bewirken würde, wenn wir nur diese vier Ermutigungen, na, ich sag mal Ermahnung, ich bin auch mutig, ich sage jetzt Ermahnung, diese vier Dinge von Paulus umsetzen würden und zwar hundertprozentig, ne? Oder wenn es etwas weniger wäre, wäre das gut? In der Ehe, in der Familie, im Beruf und in der Gemeinde? Bei Mitgliederversammlungen, bei kontroversen Themen. Ich glaube, dass sich das Spannungspotenzial von damals zu heute überhaupt nicht geändert hat. Und wir merken das, wo Menschen und Meinungen aufeinander treffen, das ist spannend. Da braucht nur mal eine Bundestagsdebatte sich reinziehen. Der merkt, wie schön das ist, wenn man so, ne? Jeder auf seiner Position beharrt. Nur manchmal sind wir Gemeinde, so ein Spiegelbild dessen. Es kann eben halt auch sein. Also, es ist kein Unterschied. Es liegt Uneinigkeit in der Luft. Es kommt zu Meinungsverschiedenheiten, zu einem Gegeneinander und mitunter leider auch zu Spaltungen und getrennten Wegen. All das habe ich erlebt. Gerade in unserer heutigen Zeit, wir pochen doch auf unsere Individualität. Ich bin ich. Ich habe Meinungsfreiheit und das ist gut so. Und dafür darf ich sogar auf die Straße gehen. Auch das ist gut so. All das, ein Recht auf Selbstbestimmung. Und wie kann es dann gelingen, beieinander zu bleiben? Wie kann es dann gelingen, Einheit zu leben, miteinander zu leben als Christen, glaubwürdig zu sein? Weil die Leute, ich sage, die gucken echt, wie machen die das denn? Und ich finde es immer wieder spannend, ich weiß nicht, ob es nur mir als Pastor so geht, aber wenn du dann so begrüßt wirst an irgendeiner Stelle und die wissen genau, du bist Pastor. Und das ist dir selber gar nicht so bewusst. Und das heißt also, ich laufe eigentlich, ob ich nur will oder nicht, mit dem Schild rum, hey, Christ und Pastor, und dann wirst du beobachtet. Und dann mach mal was. Wunderbar. Angefangen, ich sage das nochmal so in Klammern, Fahrstil, bisschen. Ne? Wie kommt das andere zusammen oder wie bleibt es beieinander? Und dazu ist diese Entscheidung notwendig. Entscheidet euch, beieinander zu bleiben. Genauso wie eine Ehe ein Jahr braucht am Anfang und immer wieder kleine Ja's, brauchen wir im Gemeindlichen oder im Miteinander mit anderen immer wieder ein Jahr, wo ich dann sage so, auch wenn du mir momentan quer kommst, ich entscheide mich dafür, dass wir miteinander unterwegs bleiben. Vielleicht haben wir manchmal so ein bisschen Abstand, das kenne ich von meiner jüngsten Tochter, die hatte auch so eine Phase, wo wir hatten Schrottwichteln im Jugendkreis. Ich war mit dabei und ich lief dann auf dem Weg nach Hause mit so einem schönen Heiligenschein zum Aufstecken rum. Und meine Tochter sagte, Papa, du bist peinlich. Und die lief wirklich ein paar Meter hinter mir. Also, ne? Verständlich, logisch. Aber okay. Aber wir gehören zusammen. Wir bleiben in dieser Familie. Die hat nicht gesagt, Papa, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und wenn wir das ernst nehmen, Adel verpflichtet, dann heißt das auch, egal wie peinlich ich bin, gib mich nicht auf. Egal wie peinlich du bist, ich will bei dir bleiben und wir wollen miteinander unterwegs sein. Und wenn diese Kräfte, die ja uns zusammenhalten, nicht größer sind als die Kräfte, die uns auseinandertreiben, dann verlieren wir Einheit. Das ist ganz einfach. Also was ist größer? Das, was uns auseinanderzieht oder drückt oder das, was uns beieinander hält? Und das ist genau das, was ein Paulus in den Blick nimmt. Er sagt, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren. Also er ist Realist. Er sagt, Einheit, das schaffst du gar nicht. Das schafft ihr nicht, wenn wir das müssten, sondern er ermahnt uns, sagt, bemüht euch, es ist Gottes Geist, der in euch wohnt, und zwar in jedem Einzelnen. Und das ist etwas, was uns eigentlich zusammenziehen soll und nicht voneinander trennen soll, der uns zusammenbindet. Aber die Frage ist natürlich, wie funktioniert das? Ich möchte es ja auch wissen. Wie sieht die Praxis aus? Wie kann das gelingen? Das religiöse Klima damals in dieser Provinz Asia war von einer starken Tendenz zur Religionsvermischung geprägt. Oder man könnte auch sagen, mit einem Fremdwort wird ja heute auch etikettiert, Synkretismus. Und heute haben wir das ähnlich. Wir pochen auf Vielfalt, auf Pluralität, auf Toleranz, Gleichgültigkeit im besten Sinne des Wortes. Es ist gleichgültig nebeneinander gestellt. Im totalen Gegensatz dazu lässt sich der Glaube der christlichen Gemeinde eben halt, der kann nicht viele Wege offen lassen. Nicht sagen, alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen zu Gott, funktioniert nicht. Sondern es braucht den Mut, sich festzulegen. Es braucht den Mut, einseitig zu sein, weil Jesus selber einseitig ist. Wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott, zum Vater als durch mich, dann ist das einseitig. Entweder hat er recht oder nicht. Und nicht, er hat 5% recht und 95% nicht. Oder da können wir jetzt jonglieren. All das funktioniert nicht. Christsein geht nicht alleine. Und Paulus nennt deshalb so ein siebenfaches Band. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist bei dem Bibeltext, aber da war nachher ein Doppelpunkt in manchen Übersetzungen. Und ich glaube, das ist halt wirklich so, dass er das Gewicht auf das legt, was verbindet. Wir reiben uns oft an dem, wo wir sagen, da sind irgendwelche kleinen Sandkörner im Miteinander, die tun weh und da haben wir, und das wollen wir nicht, das können wir nicht. Und Paulus sagt, ändert doch mal die Blickrichtung, guck doch mal auf was anderes. Und zwar auf dieses siebenfache Band des Friedens. Und ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann hilft uns das mehr, als wenn wir an Äußerlichkeiten herumdoktern. Wir müssen uns auf den Kern, auf das Zentrum besinnen. Man kann das sich vielleicht ganz einfach deutlich machen. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, aber liegt auf der Hand. In der Bibel heißt es, einer allein kann überwältigt werden. Zwei miteinander können den Angriff standhalten und die dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Könnt ihr probieren, nehmt ein nicht zu starkes Seil. Eins, wenn wir uns da gegeneinander stemmen, wenn ich Heinz nehme auf der einen Seite und ich gehe auf die andere Seite, wir würden es kaputt kriegen, mit Sicherheit. Nimmt man zwei oder drei oder vier oder hier jetzt sieben, da kommen wir irgendwann an unsere Grenzen. Oder ihr könnt das auch mit Mikado-Stäben probieren. Ein alleine und ein paar mehr, das gewinnt an Stabilität. Und genau das ist das, was ein Paulus deutlich machen will. Das Band des Friedens. Und es geht mehr um ein Sein, um ein Haben, als dieses Ausrufezeichen, ihr müsst das. Sondern eher, ihr seid das, ihr habt das, das gilt für euch alle. Und das finde ich das Tolle dran, das einfach mal zu buchstabieren. Ich werde das jetzt nicht, wer weiß, wie breit anlegen, aber hört es einfach mal, nehmt es ernst. Ihr seid ein Leib. Gottes Erfindung, diese eine Gemeinde weltweit, quer durch alle Denominationen, quer durch alle Zeiten. Und Jesus sagt, ich habe nur eine Gemeinde und da gehörst du zu. Von ihm bekommt, von Jesus bekommt der ganze Organismus sein Leben. Seine Funktion. Wir sind voneinander abhängig. Das hat einmal etwas, macht mit uns was in der Gemeinde, aber es macht mit uns auch etwas am Ort. In der Allianz, in der ACK zu sagen, ein Leib, das gibt dem Himmel keine FEG-Ecke. Und da sind die anderen und da sind die anderen. Entweder gehören wir zu diesem Leib Jesu dazu oder wir gehören nicht dazu. Ganz einfach. Und von daher, ihr bildet diesen Leib. Mit aller Vielfalt, mit aller Spannung, mit allem Reibungspotenzial, ja. Aber erst einmal zu hören, ihr seid. Das ist wieder, du bist ein Königskind. Du bist ein Christ, wenn Jesus in dir lebt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, das ist ein Ausrufezeichen. Und dann das Nächste, ganz einfach. In euch lebt ein Geist. Der Geist des Friedens, der Verständigung, der Geist der Einheit und zwar in jedem Einzelnen. Und eigentlich ist das genau der Punkt, wo es uns zueinander hinziehen sollte. Wir haben eigentlich nicht mehr oder weniger, das ist ja so, ich habe 100%, du hast 95% und jetzt eigentlich ist das in jeden Christen hineingegossen worden. Dietrich Bonhoeffer im Übrigen, der schreibt in einem sehr, sehr lesenswerten Buch, Gemeinsames Leben. Er macht eine Unterscheidung zwischen ja, einer seelischen und einer geistlichen Gemeinschaft. Er sagt, seelische Gemeinschaft bedeutet, wir haben denselben Musikgeschmack zum Beispiel, dasselbe Hobby, wir machen denselben Sport und weil wir dieselben Interessen haben, fühlen wir uns wohl. Plattform gefunden, geht. Oder eben halt die geistliche Gemeinschaft dagegen, von außen bindet uns jemand zusammen. Jesus, durch seinen Geist. Und dieser Geist Gottes, der uns an Jesus glauben lehrt, macht uns Gott groß. Der verbindet uns miteinander und hält uns zusammen. Und nicht, weil wir Fußball spielen oder Schach oder was weiß ich, eine Patchwork-Gruppe haben oder so etwas. Das ist mehr, das ist intensiver, das ist von innen her. Und dann fährt Paulus fort, ihr seid zu einer Hoffnung berufen. Das ist die Frage der Zielrichtung. Wohin geht's? Was machen wir? Was motiviert uns? Und diese Hoffnung liegt ganz klar in der Wiederkunft Jesu, in der Auferstehung der Toten, das haben wir eben gesungen, im ewigen Leben, der ungetrennten Gemeinschaft mit Gott. Also dieses gemeinsame Ziel und zu sagen, ja, manchmal gibt es da vielleicht wirklich verschiedene Wege hin zu diesem Ziel. Und die Hoffnung liegt nicht bei irgendwelchen Programmen, sondern die Hoffnung macht sich an Jesus Christus fest und nicht an Menschen. Menschen können enttäuschen, aber Jesus eben nicht. Und manchmal muss er uns einnorden, glaube ich, auf diese Hoffnung, zu sagen, darum geht's. Nimm das neu in den Blick. Und dann verliert auch manches andere an Bedeutung. Ich kenne das auch, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dann ist das, man sagt uns Männern das ja sowieso nach, schmaler Steg, die können immer nur eine Sache zur Zeit. An der Stelle ist es gut, nur eine Sache zu können und zu sagen, ich will dieses Ziel verfolgen. Paulus sagt das ja auch, nicht, dass ich das schon ergriffen habe, aber ich jage dem nach. Das heißt, ich streng mich an, ich will das. Und er sagt, es kann nur den einen Herrn geben. Das hat nicht mit dem Heiländer zu tun, es kann nur einen geben. Aber an der Stelle greift es wirklich, es kann nur einen Herrn geben. Für die Israeliten, für Juden war und ist das keine Frage. Schon im 5. Buch Mose ist das klar geregelt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Zentraler Bestandteil des jüdischen Morgen- und Abendgebetes. Der Vers 4 wird oft als das Glaubensbekenntnis des Judentums bezeichnet. Das sogenannte Schma Yisrael, höre Israel. Und heute? Heute gibt es viele Herren, viele Herrschaften, viele Royals. Und ich meine damit jetzt nicht nur die Königshäuser, sondern eben halt bei uns auch. Wer hat denn das Sagen? Wir wollen lieber Bestimmer sein als Ausführende. Lieber das. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes wurde der Gottesname für die Juden ja nicht aussprechbar. Jahwe, sie haben Adonai, also Herr gelesen, wurde übersetzt mit Herr. Das kann man in vielen Übersetzungen lesen, dann steht da Herr. Und bei uns meint das eben halt nicht Herr Müller oder sonst wo, sondern wirklich letztendlich, du bist derjenige, der alle Macht, alle Gewalt hat. Also, Herr ist Jesus Christus. Er ist Gott. Um das in aller Deutlichkeit zu sagen, nicht ich und nicht du auch. Er ist derjenige. Wir dienen ihm und nicht er uns in dem Sinne, dass wir ihn vor unseren Karren spannen. Ich glaube, das sollten wir neu bedenken und neu akzeptieren. Dann verliert auch einiges an Brisanz, wo wir uns rangeln, wo wir gegeneinander sind oder eifersüchtig sind. Es gibt nur den einen Glauben. Da würde ich jetzt gerne mal ein Mäuschen bei euch spielen, wo ihr sagt, ja, glaubt ihr das? Wir haben nur diesen einen Glauben? Echt? Gespräch zwischen einem Katholiken und einem Protestantischen nach einem Treffen gemeinsam. Sie dienen Gott auf ihre Weise und wir auf seine. So könnte man das ja auch. Ne? Ihr glaubt so und wir haben doch irgendwo die einzig richtige Art und Weise, an Gott zu glauben. Nein, wir glauben alle an den einen Herrn und Gott. Die Altvorderen haben das, was wir gesungen haben, formuliert als Glaubensbekenntnis, als gemeinsame Plattform. Bei aller Unterschiedlichkeit, aber zu sagen, darauf einigen wir uns. Und das können wir heute quer durch alle Denominationen, können wir das miteinander sprechen. Zu sagen, ja, das ist dieser eine Glaube. An vielen anderen Stellen können wir unterschiedlicher Meinung sein. Gemeindesatzungen, Ordnungen etc. Aber warum tun wir uns heute so schwer, unseren Glauben zu teilen? Haben wir es verlernt, über unseren Glauben zu reden, was Jesus dir bedeutet, was Gott dir bedeutet? Ich kann es nur anreißen. Und es gibt nur die eine Taufe. Taufe als der Moment, wo jemand das alte Leben mit Jesus in den Tod gibt und sagt, ja, und ich möchte mit ihm zum neuen Leben auferweckt werden. Römer 6, was in der Taufe abgebildet wird. Ich betone immer wieder bei einer Taufe, ich habe noch keine Verluste zu beklagen gehabt. Ich habe noch jeden Täufling, den ich getauft habe, auch wieder sozusagen ins Leben mit hochheben können. Das ist ganz schön. Aber auch da, nicht Formfragen sind das Entscheidende, sondern das, was Gott tut. Und Taufe heißt wirklich Taufe auf den Namen Jesus beziehungsweise auf den Namen des dreieinigen Gottes. Ich, du, wir gehören Gott. Bin ich wie der Adel verpflichtet, Königskind, Gotteskind zu sein, Gott die Ehre zu geben, unser Körper zu seinem Tempel werden zu lassen. Gott handelt in dieser Taufe. Sie geschieht auf seinen Befehl, in seinem Namen und das hat Konsequenzen. Oh ja. Und dann das Letzte, dieses siebenfache Band, das ist eben halt nicht nur in Beliebigkeit. Es gibt nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Mann, ich habe eine große Familie.
Du auch?
Zu sagen, ja, die gehören alle zusammen, die gehören alle zu dieser Familie dazu. Christen sind Kinder des einen himmlischen Vaters. Und ich glaube, das liegt auch von Jesus eine Absicht dahinter, wenn er uns das Vaterunser gelehrt hat. Und nicht das mein Vater im Himmel, sondern das unser Vater. Und wenn man es gemeinsam spricht, dann heißt das auch, du bist, gehörst zu mir und du auch und du auch. Du bist Teil dieser einen Familie. Und der Spannende in dem Text war, dass dieser Vater, er regiert über alle, er wirkt durch alle und erfüllt alle. Ausdrücklich betont, dieses Alle, dieses Umfassende. Nicht in manchen, in einigen, eventuell in keinen, sondern in allen. Und das heißt, es geht nicht nur um ein gutes Miteinander, sondern ich glaube, es geht um ein Reifwerden, ein Hineinwachsen, Mut zu gewinnen, aufeinander zuzugehen. Und ich möchte es mal ganz praktisch machen. Jetzt, ich fange mal bei den Gemeindemitgliedern an unserer Gemeinde zu sagen, kennst du jedes Mitglied in deiner Gemeinde? Und wenn nicht, gibt es mal eine ganz andere Hausaufgabe. Such dir mal jemanden, den du noch nicht kennst oder wo du sagst, da weiß ich noch gar nicht so viel. Und dann sage ich, dich will ich kennenlernen. Dich rufe ich an und vielleicht dich treffe ich, wie auch immer. Aber da liegt eine Chance drin zu sagen, Mensch, ich möchte meine Familie doch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und dann, glaube ich, passiert auch etwas mit uns. Oder an anderen Stellen, einander zu vergeben. Wie schlimm ist es, wenn in Familien Spannungen da sind, unvergebene Dinge im Raum stehen. Und dann miteinander sagen, wir wollen Gottes Ziel verwirklichen. Wir wollen mitbauen an seinem Reich. Jesus stellt uns miteinander an diese Aufgabe. Er rüstet uns aus und er verspricht uns seine Gegenwart. So, und jetzt haben wir fertig. Oder jetzt überlegt nochmal. Ich habe gesagt, Jesus legt den Fokus drauf, das ist das Gemeinsame. Und wenn wir wirklich das schaffen, dann gibt es doch mehr Verbindendes als Trennendes. Oder seht ihr das anders? Wenn wir das alles vor Augen haben, zu sagen, ja, das hält uns beieinander. Das ist wirklich wie ein Band um uns herum. Warum um alles in der Welt reiben wir uns dann oft im Verhältnis dazu an den Kleinigkeiten, an dem bisschen, sagen, Mensch, das ist doch viel größer. Und wenn wir uns von der Mitte her leiten lassen, wenn uns dieses Band umgibt, dann kann uns doch nichts auseinander dividieren. Dann gewinnen wir Stabilität nach innen und nach außen, Glaubwürdigkeit, zu sagen, ja, wir haben die einander so lieb, die halten zusammen, die sind miteinander unterwegs. Wenn wir allerdings von außen kommen und herumdoktern, Abstriche machen, verlieren wir unseren Zusammenhalt, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit, verlieren wir unsere Existenzberechtigung. Das ist ernst durchaus. Warum sagt ein Paulus das? Genug gepredigt, ich bete mit uns. Jesus Christus, ich möchte dir dafür danken, für das, was du geschaffen hast mit der Gemeinde, für diesen genialen Gedanken, Menschen so unterschiedlicher Couleur zusammenzubringen und sie zu einem neuen Ganzen zu formen. Und du weißt, ich kann es nur bekennen von mir aus, wie schwer das ist, diese Einheit zu leben, diese Einheit in der Unterschiedlichkeit auszuhalten. Vergib du, wo es im Miteinander klemmt und hakt und wo es an mir liegt. Und ich bitte dich, hilf du uns zu dieser Glaubwürdigkeit nach außen hin, ja, zu dieser Stabilität nach innen hin. Und hab du Dank für all das, was du uns eigentlich schon längst geschenkt hast. Hilf, dass es in mir, in uns Gestalt gewinnt. Und dass wir es dann auch nach draußen hin tragen können. Hilf du uns dabei, glaubwürdig Teil deiner Familie zu sein. Dass wir nicht nur Etiketten tragen, sondern das auch wirklich miteinander beherzigen. Hilf du uns. Wir schaffen das nicht. Wir brauchen dich. Du bist unser Herr und Haupt. Amen.